Astra Colada, Astra Colada. Was geht denn da ab? Heißer Shit, call it Lava. Kein gescriptetes Drama, wir sind entspannt am Labern. Flauschige Vibes wie ein Lama. Drei Mics in der Bar und im Flow wie ein Kajak. Aber ey, wart mal, ich glaub Daniel und Hauke sind Stadtclub. Bitcher, Choices.
Verdammte Scheiße, meine Damen und Herren, Boys and Girls and everyone in between. Wir sind unter der Sternbrücke in der Astra-Stube. Es ist Folge 158 am 30.03.2023. Vor mir sitzt ein gequältes Seelchen mit Namen Daniel Hüttmann, der, wie schon gesagt,
Ein gequältes Seelchen ist. Hallo. Ja,
hallo. Heute geht's nicht so gut, ne?
Nee, ich habe Kopfschmerzen, die in Migräne übergehen und das ist unangenehm, tut weh und schlecht ist mir auch.
Ja, der Vorbote der schlechten Laune.
Nee, ich habe schlechte Laune, habe ich nicht. Das ist nicht richtig.
Ja, aber du bist ein bisschen gequält. Also, ja, warum hast du denn schon wieder Migräne?
Habe ich sehr lange nicht mehr gehabt, wenn ich ganz ehrlich bin.
Es ist dieser Wetterumschwung von Hagel auf Schnee auf 18 Grad und dann wieder zurück auf minus 0 Grad innerhalb von 5 Minuten.
Absolut, das ist einfach komplett das Wetter, das macht mich fertig. Das krieg ich körperlich nicht hin. Das schaffe ich nicht. Aber nee, schlechte Laune habe ich nicht. Das sei schon mal vorweg gesagt. Sagt dir der Radiosender Radio Bob etwas?
Radio Bob ist dafür bekannt, dass er Rock und Alternative in Hamburg wieder auf die Straße bringt, auf die Straße des Geldes.
Richtig. Und die haben einen, ich glaube, man nennt es Morgenman und Morgenfrau, Schmidt und Schmidts Katze. Allein das finde ich schon schwierig, aber egal. Und dieser Schmidt hat sich in den letzten Monaten und auch in Corona sehr komisch hervorgetan. Ich würde ihn jetzt nicht einen Schwurbler nennen, aber das war alles schon ein bisschen seltsam, was er da fabriziert hat. Und jetzt war das letzte Woche. In der Sesamstraße ist ja ein neuer Charakter dazu gekommen. Ja. Ein behindertes Mädchen im Rollstuhl. Und das wurde in der Sendung halt besprochen. Und die Schmidts Katze sagte halt, dass sie das voll super findet. Dass Kinder dann halt auch sehen, dass es halt auch andere Kinder gibt, die denen es halt nicht gut geht. Und das findet sie ja total super. Und dann hat sie ihn halt so gefragt, wie findest du das? Und er so, ja, naja. Kann man machen, muss man aber nicht. Und dann dachte ich auch schon, Alter, was ist denn los mit dem guten Mann so? Und gestern ging es dann darum, die Klimaaktivisten haben sich ja Samstag wieder komplett hier in Hamburg irgendwo
festgeklebt.
Da hat er auch nochmal gesagt, dass er das richtig scheiße findet und dass das keine Klimaaktivisten sind, sondern das sind für ihn Terroristen und die gehören halt auf jeden Fall ins Gefängnis. Und ich sitze dazu vom Radio und denke mir so, Alter, was ist das für ein unangenehmer Mensch, so, weißt du, der macht halt eine Rock, also der arbeitet bei einem Rocksender, wo man denkt, da ist alles offen, da ist alles cool und behinderte Puppen in einer Sesamstraße sind echt kein Problem, so, und gendern findet er auch scheiße, macht er auch nicht und so. Ich denke mir so, Alter, vielleicht sollte man da mal drüber reden, warum er halt so ein bisschen komisch ist. So, das fand ich ganz schlimm. Und dann hat er gestern noch eine neue Band angekündigt bei
Wen? Weimar? Weil die jetzt wieder komplett alle Kanäle offen haben
und
Weimar
weiß.
Überall wieder vertreten
ist
sind.
Ist so, ne?
Ja.
Ja, genau.
Keiner weiß, warum. Sorry, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen.
Nee, hat er nicht. Die Band heißt Willkür. Ist im Endeffekt der gleiche Bums in Braun. Vielleicht, eventuell, aber eigentlich sind sie total unpolitisch und haben einen Song, wo sie halt auch ganz klar sagen, so, mein Herz schlägt nicht links, mein Herz schlägt nicht rechts, bitte verpisst euch alle. Und ich denke mir so, Alter, das Schlimmste, was es gibt, ist einfach unpolitisch. So, das Schlimmste, was man in der Musik machen kann, ist halt so einen Text rauszubringen und ein unpolitisches Drecksstatement abzuliefern. Und sowas läuft halt dann auch bei Radio Bob, die halt auch bei TikTok zum Beispiel in so einer schönen Deutschrock-Hitparade sind, wo sehr, sehr viele Grauzonen-Bands sich halt auch vertreten fühlen. Und solche Sachen laufen momentan auf Radio Bob.
Was ist denn da los?
Weiß ich nicht. Finde ich sehr schwierig, muss ich sagen.
Also ich parke mal das Wörtchen TikTok, weil ich da irgendwie auch noch kurz was zu sagen will. Ich habe halt einfach nur gesehen, du als, wie soll man sagen, weltoffener linker Clubbesitzer, der hier gestanden hat im Club am Samstag, wo es sehr viel geregnet hat und ein großer LKW mit elektronischer Musik und 500 wilde Kids, die ganze Zeit getanzt haben.
Technoarzen.
Ja, da bist du aber halt auch schon derjenige, der da aber sagt so, verpisst euch aus meinem Club.
Nee, das habe ich nicht gesagt. Ich habe einfach nur gesagt, dass dieser Track mit der Musik halt dahin soll, wo er hin soll und nicht direkt vor meinem Club, wenn wir ein Konzert haben und Soundcheck machen. Und das ist, denke ich, auch hat auch nichts mit Links zu tun oder dass ich irgendwelche Demos nicht geil finde.
Das hat was mit Logik zu tun.
Das hat was mit Logik zu tun, ganz genau, weil ich hier einen Club habe und ich möchte, dass meine Bands halt einen vernünftigen Soundcheck machen können und nicht zugedröhnt werden von Techno. Sie haben den Wagen dann ja auch weiter weggestellt, auch nicht so weit, wie sie es eigentlich sollten. Es war trotzdem noch scheiße laut.
Nee, quer über die Straße der Max-Brauer-Allee soll es niemand durchkommen. Und ey, ja. Ich bin ja von hier nach Hause gegangen und habe gesehen, was alleine nur diese 4 Stunden mit diesem kleinen Truck, der da gestanden hat, mit diesen kleinen 400 süßen Elektro-People, was das gemacht hat mit der ganzen Verkehrssituation.
Ja, die Autobahn war ja auch noch gesperrt, ne?
Richtung Bahnfeld. Es war das totale Chaos.
Ja, klar, komplett.
Das war das absolute Chaos. Ja. Die Leute sind durchgedreht. Ja. Die haben versucht, die halt auf dem Grünstreifen dann nach hinten zu wenden, wo es überhaupt gar kein Platz gewesen ist. Und ey, wenn ich mir vorstelle, das sind 4 Stunden, was passiert denn dann, wenn das Ding halt mal, wenn die Brücke weg ist und hier 2 oder 3 Wochen
gar nichts geht oder vielleicht nur einspurig oder auch nur eine Seite, also weißt du, nur eine Richtung, nur zur Autobahn hin, nicht von der Autobahn weg, man weiß es ja nicht.
Ja, ist ja auch Sommer, schön Stau und dann Radio Bob hören.
Aber weiß ich nicht, sollte man da mal eine E-Mail schreiben zu Radio Bob und mal fragen, was da los ist bei dem Typen?
Ich glaube, man kann überall hin fragen.
Kann man, ne? Und,
also ich habe gestern wieder gleich zu unserem wundervollen Gast zu kommen, habe gestern das erste Mal einen TikTok-Beitrag von mir aus selber gesendet
und gesagt. Ich habe ihn aber
nicht geliked. Ja, dankeschön.
Ich habe ihn nur gesehen.
Das ist ja auch in Ordnung. Ne? Und ich folge wirklich niemanden. Und das möchte ich halt auch nicht. Ne? Ich möchte gerne 1000 echte Fans haben, aber ich möchte niemanden folgen und ich möchte meinem Algorithmus überhaupt irgendwie noch gar nicht anfüttern mit irgendetwas, sondern ich möchte halt einfach das Ding nur so als Plattform nutzen, wo ich Songs, die wir während einer Session irgendwie verswingen, raufpacken und damit halt, weiß ich nicht, aufmerksam generieren. Wenn ich jetzt aber in meiner Timeline so runterscrolle, bekomme ich gerade, obwohl bei mir linksgrün versifft der Künstler steht, nur rechte Scheiße in die Timeline gespült.
Willkommen bei TikTok.
Möpse und rechte Scheiße. Ja. Das kann nicht wahr sein. Das erste, was ich heute, als ich runtergescrollt habe, war ein Beitrag von irgendeiner Privatperson, die halt drüber gewettert hat, dass die ukrainischen Geflüchteten ja schon fast 1.700 Euro monatlich bekommen, wenn sie hier in Deutschland sich arbeitssuchend und arbeitslos melden.
Ich frage ja, wo die solche Informationen herhaben.
Ich frage mich... Was geht da auf TikTok ab? Und wenn wir dann auch wieder zu TikTok kommen, es gibt heute wieder einen Gast. Diesmal ist es ein männlicher Gast. Dieser männlicher Gast ist dafür bekannt, dass er gerne hinter Reglern steht. Und zwar entweder live vor Ort, wenn es Live-Musik gibt, oder auch produktionstechnisch im Studio. Mir wurde ans Ohr getragen, dass dieser Mensch sich lauthals beim Frühstückstisch darüber aufgeregt hat, dass diese Veröffentlichungssituation bei Spotify und auch bei TikTok einen in eine Bredouille bringen. Und er wollte sich auskotzen, er wollte den Wuthütmann spielen. Und deshalb haben wir ihn eingeladen, meine Damen und Herren, für TikTok, hier, Ihr Lieblingsproduzent. Es ist Alex Adelhardt.
Jo, moin.
Hallöchen.
Alex Adelhardt.
Ist auch ein geiler Name.
Adelhate ist ja mein.
Ja, genau wie ja ich so Hate Man. Hate Man. Ja, oh. Ey, Hate Man und Adelhate, Alter. Das ist aber mal hier erstmal wirklich, Mann.
Oh, Adelhardt. Ist das doch dein Spitzname?
Nee, gar nicht.
Wir gehen jetzt zu Adelhardt aufnehmen.
Die meisten nennen mich Alex, aber die ganzen Bands sagen Adelhate.
Also ja, ist es so?
Meistens. Deswegen heißt ja mein Instagram-Name auch The Real Adelhate.
Ah, jetzt verstehe ich das Ganze. Ja. Du bist verantwortlich für Gitarrenmusik wahrscheinlich, oder?
Ja, größtenteils. Also alles, was so in die Rock, in die Richtung geht, Punkrock, dies, das. Also eigentlich habe ich da überhaupt kein Genre. So. Ich bin immer nicht so ein Schubladenmensch. Aber wenn alles, was ich Bock habe, so bin ich am Start, produziere ich. Wo ich zumindest das Gefühl habe, ich kann dazu was beitragen. Aber es ist natürlich meistens Gitarrenmusik. Ja.
Also aus dem Radio-Bob-Kontext. Entschuldigung, dass ich es reinbringe. Wie bist denn du da reingerutscht? Du bist gar kein Hamburger, man hört es ja auch sofort.
Boah, echt? Scheiße. Ich hab in meinem letzten Podcast, habe ich immer gesagt, so, dass man das gar nicht so raushört. Dass man, na, ich bin eigentlich Franke. Also
ja, das hört man. Nicht so doll.
Ich gebe mir Mühe.
Du gibst dir Mühe. Wie lange wohnst du hier schon im Norden?
3 Jahre jetzt.
Ja, dafür.
Ja, ich habe ja vorher noch 2 Jahre in Berlin gewohnt. Mein restliches Leben natürlich dann in Nürnberg, wo ich herkomme. Also Franken. Nicht Bayern, Franken.
Okay, Entschuldigung.
So.
Ist es wichtig?
Das ist total wichtig.
Ja, also ich glaube, so als Lokalpatriot würde man sagen, ja. Mir ist das eigentlich echt scheißegal, aber ich...
Ich kenne nur Leute, denen das total wichtig ist.
Ja, es stimmt. Also deswegen sage ich immer Franken, ich bin Franke, weil wenn Leute dabei sind, die auch daherkommen, dann sagen die immer, wir sind nicht aus Bayern, wir sind aus Franken.
Die auch daherkommen. Ja, genau. Den. Ja. Also kann ich mir das vorstellen, dass das halt so gewesen ist. Damals, vor 20 Jahren, kam dein Vater Adelhard, kam dann, also junger Adelhard, ich möchte, dass du was Ordentliches machst. Ich möchte, dass du Rockbands produzierst.
Ja, so war es leider nicht ganz, aber fast. Also ich habe schon, mit 13, 14 angefangen, irgendwie so einfach Bock gehabt, Musik zu machen und in Bands gespielt. Und relativ schnell natürlich auch, weil man damals so einfach keine Kohle hatte und zu einer Zeit war, wo man nicht mehr wusste, wie man überhaupt was veröffentlicht. So, man musste irgendwie was machen und dann war so, okay, ich kaufe mir jetzt ein bisschen Equipment oder lass es mir von meinen Eltern kaufen so. Und versuche da irgendwas aufzunehmen und das war natürlich grottig ohne Ende, aber ich im Endeffekt bin ich so reingerutscht, ne? Also das war dann so die ersten Schritte so und dann ist daraus kamen irgendwie Anfragen von irgendwelchen Schülerbands aus der Schule und man macht dann halt irgendwas, Hauptsache das ist irgendwie cool für einen und recordet da irgendwas und dann ist es immer mehr geworden und irgendwann habe ich gemeint, ey, wieso mache ich das nicht eigentlich so als Beruf so?
Wieso nehme ich nicht einfach Geld dafür?
Wieso nehme ich einfach Geld dafür, genau, nicht nur für einen Kasten Bier oder so.
Ach, du hast das gar nicht gelernt. Du hast nicht den so einen Produzentenweg genommen im Sinne von, ich gehe jetzt nochmal 3 Jahre.
Naja, doch, also
das ist immer SAE.
Genau, es ist immer so ein bisschen schwierig, weil also das ist ja so ein Job, den kann man nicht wirklich lernen oder studieren. Ne? Das ist so, du kannst nicht in den Hörsaal gehen und dann erzählt dir da irgendjemand so produziert man einen Song oder so funktioniert Musik. Sondern es gibt so ein paar Basics, also gerade im technischen Bereich, die kann man irgendwie lernen. Und natürlich war man auf diesen Schulen wie, weiß nicht, darf man die Namen sagen?
Ja, klar.
Ja, so SAE und diese ganzen Namen halt. Ich war auch auf einer dieser Schulen so am Ende. Aber das habe ich, glaube ich, eher für meine Eltern gemacht, weil die natürlich irgendwie so wollten, ey, du hast keine Ausbildung, so du brauchst irgendein Papier, ein Zertifikat.
Kenne ich irgendwo.
Ja. In Deutschland muss auch irgendwie stehen, dass du irgendwas gelernt hast.
Ja. Irgendwo muss es draufstehen.
Genau, irgendwo muss es draufstehen. Und dann habe ich gemeint, okay, lass das machen. So, dann ist das für meine Eltern irgendwie cool. Und es war auch nicht komplett, es war auch nicht für den Arsch. So. Das war trotzdem cool. Man hat da Leute kennengelernt und so. Aber man hat da schon so das Gefühl gehabt, dass man, also die meisten Leute in diesem Kurs auch oder in diesem Studiengang, die meisten dachten, man geht dann raus, dann ist man Produzent und dann wird man von Studio XY und von Künstler XY einfach angefragt und man ist irgendwie der Größte so, ne? Und das ist natürlich völliger Quatsch. Und keiner oder niemand kann einem irgendwie so in einem Hörsaal beibringen, wie man Musik produziert oder wie man braucht da, weiß nicht, man muss da einfach so ein Gespür für haben, man muss da auch Fehler machen und zwar ohne Ende die ganze Zeit, bis man irgendwann checkt, so okay, so läuft's halt nicht. Und das kriegt man am besten hin, wenn man es einfach macht.
Das ist halt learning by doing, oder?
Ja,
ich bin
genau.
Ganz ehrlich, klar, dass du halt so ein paar Vorkenntnisse brauchst, definitiv so,
klar.
Aber es ist halt learning by doing.
Voll, klar, so technische Sachen, wie gesagt, die sind auf jeden Fall lernbar, sage ich mal, aber das kriegst du am Ende ja auch dann irgendwie mit, indem man es halt einfach die ganze Zeit macht. Deswegen, das ist, glaube ich, so ein Job irgendwie, da wächst man rein, weil man entweder selber ein Instrument spielt oder in einer Band spielt oder Mucke macht oder ne, aus diesem ganzen Kosmos irgendwie kommt so. So war es im Endeffekt bei mir auch, aber so dieses, sowas jemandem in einem Hörsaal beizubringen, das funktioniert einfach nicht. Ich weiß nicht, ob das jeder irgendwie auch checkt. So, ich habe immer das Gefühl, voll viele denken das immer noch so im Endeffekt. So, ey, ich gehe auf diese SAE oder auf eine von diesen ominösen Produktionsschulen. Und ich mache da hier 3 Jahre Studiengang und danach bin ich irgendwie krasser Produzent oder Produzentin und ich oder irgendwas im Medienbereich.
Ja, kann Live-Techniker, was auch immer.
Genau, die bieten ja, das Absurde ist ja, die bieten ja mittlerweile auch andere Studiengänge an. Also tatsächlich auch so Sachen, die aktuell sind, wo wir wahrscheinlich später noch zum Thema kommen, so Social Media Manager zum Beispiel.
Tourmanager machen die jetzt.
Tourmanagement bieten die auch an, richtig.
Wo ich auch denke so, hä?
Und das ist auch so ein Job, den, ey, Alter. Ey,
also, learning by doing, nichts anderes.
Genau, safe. Also klar, es gibt so diese Business-Ebene irgendwie, die muss man halt irgendwie drauf haben, ob man sich selber beibringt, weil man selbstständig ist oder nicht, ne? Aber ey, du kannst doch niemandem erzählen, irgendwie hier 3 Jahre Studiengang, Tourmanagement und dann...
Machst du mal die Finch-Tour.
Ja,
so,
genau.
Dann, so, Finch ist jetzt dein Künstler, herzlichen Glückwunsch, mach mal. Hey, jeder Künstler und Künstlerin ist anders, Alter. Jede Produktion ist anders.
Ja.
Jeder hat andere Ansprüche und andere Sachen, die er nicht geil findet, die er cool findet. Das kannst du einfach nicht lernen. Kannst du. Learning by doing, logisch, klar.
Richtig,
ne? Aber das kannst du nicht im Hörsaal lernen.
Hallo, ich bin Kevin, ich bin 19 Jahre alt.
Genau.
Ich komme gerade von der Schule und bin jetzt bei Kingstar und möchte gerne gerne mit 187 auf Tour gehen.
So. Und die fressen dich auf. Instant.
Ja, ja, Kevin, also, kannst du mal bitte dafür sorgen, dass hier nach der Show ungefähr 10 Mädels hinten im Backstage sind und 20 Gramm Koks. Ich hoffe, das ist kein Problem für dich.
Gar kein Ding, ich habe meine Abi-Party gemacht. Kein Ding.
Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich ist das sogar, was Kevin hinkriegen würde am Ende.
Wahrscheinlich wird er das hinkriegen.
Das ist ja nicht anders als irgendwie normales Leben so auf einer Abi-Party oder in der Wohnung.
Also wahrscheinlich würde er das hinkriegen, aber weiß ich nicht, ein Security-Meeting ist dann schon vielleicht ein bisschen was anderes.
Ob er das hinkriegt, ist so die Lesung. Das Ding ist ja auch, also was du gerade sagst, so auch mit dem, klar, irgendwie, man macht es einfach so Learning by Doing, aber man muss ja irgendwie auch die an die Bands rankommen oder an die Leute. Und man, am Ende ist es ja immer auf Vertrauensbasis irgendwie auch so. Naja, man muss ja erstmal irgendwie auch in der Szene irgendwie sein, beziehungsweise einfach Leute kennen oder Bock haben, mit Leuten unterwegs zu sein. Ja. Man schickt da ja keine Bewerbung raus. Ne? Das ist ja nicht so ein Job, den man irgendwie studiert, so, ey, ich bin jetzt, was weiß ich, Rechtsanwalt. Und dann bewirbt man sich halt in der Kanzlei.
Hier sind meine Zeugnisse, hier ist mein Lebenslauf.
Genau, richtig. Ne? Sondern ich habe im ganzen Leben, glaube ich, noch nie eine Bewerbung geschrieben. Also, weil du den Job ja auch nicht brauchst, so, ne?
Also nicht in diesem Job, so.
Nicht,
ne? Also und eine E-Mail mit, was hast du schon gemacht? Weißt du, solche Geschichten.
Genau, oder jemand empfiehlt dich so, hey, genau, das ist ein cooler Typ, so, nimm den mal mit, oder keine Ahnung. Und so läuft es ja meistens auch.
Und schon am Telefon merkst du halt schon, kommt man mit dem klar kommt man nicht mit dem klar.
Ja. Und das ist auch viel wichtiger. Also auch, ich würde, glaube ich, für meinen kompletten Kolleginnen und Kollegen sprechen oder auch für den ganzen, wie man es auch so nennen mag, Berufszweig, dass man einfach durch Empfehlungen oder weil man mit Leuten einfach mal in ein Gespräch kommt und man merkt so, ey, das ist ein cooler Typ, so, wir unterhalten uns eine halbe Stunde und wir haben nur Gemeinsamkeiten, das ist alles cool, alles, was er erzählt, macht total Sinn, dann ist es eigentlich schon das Bewerbungsgespräch gewesen, so im Endeffekt. Genau. Und dann bist du halt am Start oder halt nicht, ne? Aber es gibt da nicht so dieses typische, ich schreibe eine E-Mail, ich schreibe eine Bewerbung, hier ist mein Lebenslauf, hier ist mein Bild, wo ich gerade in meiner Fresse in die Kamera gucke, so, und
gerade noch am Fotoautomaten im Bahnhof.
Ja, genau, es ist halt wirklich so, ich habe hier ein Instagram-Bild, da stehe ich, keine Ahnung, mit einer Zigarette und einem Bier am Mischpult. Genau. Dann so, okay, cool, alles klar, du bist dabei, so, weißt du, so, so bildlich gesprochen, aber so ist es halt irgendwie, und das finde ich halt irgendwie auch so cool, also ich finde das irgendwie, das ist alles so easy halt, ne? Das ist einfach nicht so, das ist nicht so steif, das ist nicht so, ich muss jetzt hier irgendwie erstmal so den Corporate Alex raushängen lassen oder ich darf nicht erzählen, wer ich bin, so, ich muss einfach total sachlich bleiben und bloß nichts von irgendwelchen Hobbys erzählen, so, weißt du, sondern du kannst einfach sein, wer du bist, so. Und das ist einfach in diesem ganzen Job einfach, finde ich, total cool, sei es jetzt live oder im Studio oder mit Bands, egal wo, du kannst einfach sein, wer du bist und Leute feiern dich oder halt nicht. Aber dann weißt du es auch, genau. Und dann kannst du die Dinge machen, die du machst.
Und sind wir mal ehrlich, ich meine, wie viele Jobs haben wir dadurch bekommen, dass wir irgendwo in einem Kiosk hingen und so ein bisschen halb angesoffen über...
Ja, natürlich, klar. Oder auf dem Festival halb besoffen mit einer Band gequatscht haben. Weißt du, so, das ist ja...
Ja, voll.
Oder halt genau einfach das. Nur auffällig laut gewesen sind. Ja. Oder, wer ist das halt eigentlich? Och, das ist der Daniel Hödmann. Der schreit halt einfach mal ein bisschen gerne. Den musst du ja besser kennenlernen, der ist dann aber auch ganz süß.
Wo ich jetzt am Samstag im Logo war, bei Marathon, wo du ja auch warst, habe ich den Manager vom Provinz kennengelernt. So, kannte ich vorher auch noch nicht.
Geil.
So, und der hat sich dann halt auch meine Handynummer plus E-Mail aufgeschrieben, weil er dann halt schon gehört hat, so, hey, genau, du machst Gruschelgeflüster und Juju und Edosai hast du jetzt gemacht, so voll krass. Und ich so, ich kenne dich nicht. Ja, voll der nette Typ. So, voll der nette Typ, so, und aber fand ich halt irgendwie cool, dass er mich kannte. So, ja. Und dann halt meine, und genau so läuft. Du standst draußen, hast eine Kippe geraucht, ich habe eine Cola getrunken, er hat ein Bier getrunken. Und ich stand da halt mit irgendjemandem, den ich halt schon kannte. So, und dann kommst du halt ins Gespräch.
Und genau, ja, und das ist es bei einem eigentlichen Privatabend,
so, ja,
bei
genau,
einem Konzert irgendwie, ne?
Genau. Und
dann ist am Bier trinken so irgendwie. Also das ist, glaube ich, völlig falsches Setting für jeden anderen Job.
Ja, so, völlig.
Und es gibt ja auch Menschen, die sind anders gestrickt so, und das ist auch völlig fair enough so, dass das einfach bei denen anders läuft. Aber ich bin nicht dieser Mensch, und es ist irgendwie cool, dass viele Leute halt genauso drauf sind und man fühlt sich halt sofort wie, als ob man sich schon ewig kennen würde, gefühlt. Und das fand ich einfach sehr charmant an dem Job so.
Für die kommende Frage musst du mir eine Frage vorher beantworten. Wenn meine Mutter, also wenn ich meiner Mutter erzähle, ich gehe jetzt ins Studio, denkt meine Mutter, okay, jetzt fahren die irgendwo hin, da steht ein Mikrofon, da spielen die das dann live ein.
Das denkt meine Mama auch, glaube ich.
Ja. Dann drückt irgendjemand auf den Kassettenrekorder auf Play, auf Record, und dann wird das aufgenommen und irgendwie kommt das dann auf Spotify. Also so einfach denkt meine Mutter das. Ich glaube, man muss erstmal fragen, was ist der Unterschied zwischen einem Produzenten und einem technischen Engineer?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, wenn man kurz anfängt, wo das herkommt, so aus den Anfang, also ganz, ganz früher gedacht, so wo es angefangen hat, irgendwie, dass Leute aufgenommen haben, so Musik auf Schallplatte gebracht haben, zum Beispiel, oder Kassette. Ich meine, erst war Schallplatte da, das war, weiß nicht, Anfang 30er vielleicht. Ich will jetzt hier keine Halbwissen irgendwie verbreiten, aber so, also sehr, sehr lange her auf jeden Fall. Und so, als soll ich so Bands, die Rockmusik gemacht haben, das war dann irgendwie so 60er Jahre, glaube ich, so Ende 50er, 60er Jahre. Und das war wirklich, das waren einfach wirklich einzelne Berufe. Also da gab es wirklich einen Produzenten oder eine Produzentin und einen Engineer. Und das waren zwei einzelne Berufe. Der eine hat wirklich sich nur darum gekümmert, im Endeffekt zu gucken, ey, funktionieren die Songs irgendwie, ist die Band am Start, spielen die gut, was kann ich denen sagen, dass das besser wird, was in dem Fall der Produzentenjob wäre. Und dann gibt's natürlich diese technische Seite, wo ein Engineer gebraucht wurde, der ein Mischpult bedient, der die Tape-Machines bedient, der die Mikrofone aufstellt, der sich was überlegt, wie kann man das so hinstellen, dass das überhaupt gut klingt, oder was brauche ich für dieses Instrument an technischen Apparaten, Mikrofonen, Kabeln, whatever so. Und es war ja zu diesem Zeitpunkt ja noch ultra in den Kinderschuhen, sag ich mal, ne? Also das war ja wirklich ein komplett neues Feld so, und da waren teilweise auch Leute, die diese Geräte entwickelt haben, die waren gleichzeitig die Engineers. Also die haben das Zeug bedient, aber haben das gleichzeitig auch gebaut. Sonst kannte das Zeug ja niemand. Irgendwie, man musste es ja entwickeln erstmal, diese ganzen technischen Apparate so, ne? Das ist also wirklich absurd. Und da gab es meistens auch mehrere Engineers, und ich meine, die Budgets damals waren halt einfach, also das kannst du natürlich nicht vergleichen mit heutigen Budgets so, das war einfach absurd. Also da sind ja teilweise auch Millionen geflossen für eine Woche Studio oder für zwei Wochen Studio so, ne, was Leute bekommen haben an Geld so. Und das ist so ein kurzer Rückblick, so kam das irgendwie her. Und heutzutage ist es eher so, dass jemand, der ein Produzent ist, eigentlich auch gleichzeitig ein Engineer irgendwie sein muss, fast schon eigentlich. Es gibt sicherlich noch Fälle, wo es einzelne Produzenten gibt und einzelne Engineers gibt, aber das ist dann eher schon so richtig Major Game. Aber eigentlich, wenn du heutzutage mit einer Band ins Studio gehst, ist derjenige, der Produzent oder die Produzentin ist, gleichzeitig auch Engineer. Weil es einfach, ich glaube, es kommt daher, weil man eh die Arbeit gleich mitmacht, so, ne, weil man irgendwie, wenn man ein Studio hat, hat man irgendwie auch die technischen Apparaturen dafür, die ganzen Gerätschaften, und dann will man ja mit diesen Leuten oder mit den Bands, Künstler, Künstlerinnen auch gleich aufnehmen, also musst du das Zeug ja irgendwie auch bedienen können. Also bist du so beides in einem. Ja, deswegen würde ich sagen, heutzutage ist ein Produzent auch gleichzeitig ein Engineer. Also in ich würde sagen, 98% der Fälle.
Wie lange bist du schon im Game dabei als Produzent?
Es müssten jetzt tatsächlich 13 Jahre sein.
Was denkst du, wie viele Platten hast du in diesen 13 Jahren produziert? Ohne Name-Dropping, weil Name-Dropping ist heute nicht gewünscht. Wurde gesagt.
Oh Gott, boah, ich weiß es echt nicht, aber ich...
Schätz mal roundabout. 20?
Nee, viel mehr. Also ich glaube bestimmt 100, 120.
Du hast 120 Platten produziert?
Also man muss dazu sagen, dass eine Platte ist ja auch so ein Thema.
Was komplett Deutschpunk in
den Ich habe alle Deutschpunk-Bands dieser Erde produziert. Nein, so eine Platte ist ja auch immer so ein, ist ein schöner Begriff, so, aber heutzutage ist, was ist eine Platte so, weißt du? Also es gibt eigentlich zwei Sachen, das eine oder drei Sachen. Eine sind Singles, das andere sind EPs, das andere sind halt Alben. Aber eine EP ist irgendwie auch eine Platte. Eine Single ist für mich keine Platte. Aber natürlich produziert man auch verschiedene Singles, die am Ende vielleicht zu einer Platte werden. Und Alben und EPs sind für mich so das, was man Platte nennt. Und da würde ich sagen, bin ich schon auf jeden Fall so auf die... Okay, 100 ist vielleicht ein bisschen viel. Aber es ist sau schwierig. Aber ich glaube, an die 100 wird es schon kommen. Das Ding ist halt, da ist halt auch viel Schrott dabei gewesen, natürlich. Okay, wenn ich das dazu rechne, dass ich, seitdem ich 14 bin, was natürlich länger her ist als 13 Jahre, dann sind es auf jeden Fall, würde ich sagen, 100. Aber da ist natürlich auch super viel so Kumpelbands dabei gewesen von früher. Aber es ist trotzdem eine Platte am Ende gewesen, weißt du?
Buddy-Geschenke, ja. Wo man sagt, wir machen es trotzdem.
Genau.
Werf ich halt einmal aus dem Produzententalk mal so rein. Gibt es einen Song, der so richtig scheiße gewesen ist, so richtig schlecht, von dem du heute aber immer noch einen Ohrwurm hast?
Oh.
Ich hab einen Song, als wir gerade im Studio unterwegs gewesen sind, 2016, da hat eine Band aufgenommen, keine Ahnung, wie die hieß, aber die haben so einen Punkrock-Song gehabt, wo der Refrain ging, Amerika blutet, die ganze Welt hat's gesehen. Amerika blutet, die ganze Welt hat's gesehen.
Das war eine Punkrock-Band.
Ja.
Ja, geil.
Aber halt so richtig, ich krieg diesen Ohrwurm nicht mehr raus und ich weiß auch, Scheiße. Wie es diesem Produzenten gegangen ist, der da gestanden hat, und er hat wirklich diese Woche, während wir halt da so irgendwie 5 oder 6 Songs fertig gemacht haben, hat er sich nur mit dieser Band und diesen einen Song beschäftigt. Boah, und man hat seine Ohren bluten gesehen.
Gesehen. Literal. Boah, nee, ey. Also es gibt auf jeden Fall einiges. Das Ding ist immer, wenn man dann dazu gefragt wird,
ist ja auch egal.
Aber du hast auf jeden Fall schon.
Du hast, also im Prinzip sind wir eigentlich schon fast, bevor ich angefangen habe reinzugrätschen, dahin, wofür dich eigentlich haben wollten. Und zwar bei dem Thema TikTok. Du hast gesagt, du hast bis zu 100 Alben produziert und Thema Album, EP, und hast dich über etwas aufgeregt. Und zwar über,
wie Musik überhaupt wahrgenommen wird und wie das released wird und wie man heutzutage Musik hört. So, das ist ja natürlich ein Riesending. Aber vor allem Sachen, wie was auf Spotify passiert, so, und diese ganze TikTok-Generation. Und ich will jetzt nicht klingen wie so ein alter, weiser Mann, so, weißt du, der irgendwie so, die neuen Apps und so und alles irgendwie scheiße und ich komme da nicht mehr mit. Darum geht's nicht. Es geht einfach, ich finde irgendwie so dieses, wie Medien benutzt werden, um auf sich aufmerksam zu machen oder um Musik, vor allem Musik, also Kunst irgendwie in dem Sinne, zu publishen, das finde ich krass, was da aktuell abgeht. Und da gibt es natürlich diese Plattform TikTok und ja, natürlich vor allem auch Spotify, und da, ja, gibt es natürlich so echt, also.
Ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Bereiche, also TikTok-Musik, ja, und Spotify-Musik. Was findest du extrem bei Spotify?
Ich glaube, Spotify ist das größere Thema, deswegen würde ich kurz zu TikTok was sagen.
Okay, gut.
Also das Witzige ist, vielleicht liege ich da auch falsch, aber ich habe ja gar kein TikTok. Wir waren einmal, also mein guter Freund Philipp, da saßen wir irgendwie bei Maharaja hier in Hamburg, mhm, beim Inder, und haben schön uns einen reingeschaufelt, und dann kam irgendwie dieses Thema auf, so, sag mal, hast du eigentlich TikTok? Und dann so, nee, irgendwie nicht. Und dann, wieso eigentlich nicht? Und dann, ja, stimmt, wieso eigentlich nicht? Irgendwie hat es doch jeder so. Wieso hat man das nicht? Wieso hat man Instagram? Mein Facebook habe ich ja auch nicht mehr zum Beispiel, weil ich auch irgendwann gesagt habe, so, da passiert nichts mehr, so, ne? Irgendwie gefühlt ist es nur noch für Gruppen da, so. Instagram habe ich natürlich, aber ich bin jetzt nicht die Person, die jede neue App sich runterladen muss und jeden neuen Trend irgendwie mitmachen muss, so im Endeffekt. Aber bei TikTok dachte ich mir echt so, okay, irgendwie hat es jeder und ich bin gefühlt die einzige Person, die das nicht hat. Lass doch mal runterladen. Und dann saßen wir da irgendwie und dann haben uns das beide mal runtergeladen. Und am Anfang ist es ja wie bei jeder App so, man, die weiß ja nichts über dich, so. Am Ende sind es ja alles irgendwelche Apps, die durch den Algorithmus irgendwie die Sachen vorschlagen, checken, was du magst, und dann kriegst du halt dementsprechende, dir ein Feed vorgeschlagen, den du vielleicht cool findest, und dann kannst du da irgendwie Sachen liken oder was auch immer. Und ich fand das völlig absurd. Das erste, was kam, man meldet sich da an, macht diese App auf, und dann stellt der Algorithmus dir quasi ja erstmal alles Mögliche zur Verfügung, was halt trendet, also trending, whatever, so. Also wenn ich mich zurückerinnere, ich glaube, es waren 90% junge Mädels, die entweder dabei waren, ihren halbnackten Körper zu zeigen oder irgendwelche Blowjob-Andeutungen gemacht haben und irgendeinen beschissenen, dummen Spruch drunter geschrieben haben. Da dachte ich mir so, what the fuck? Also was ist eigentlich los? So, es kann doch nicht sein, dass das irgendwie, also dass du das angezeigt bekommst und dann sagst, okay, das finde ich vielleicht cool, aber dann kriegst du ja noch mehr von den Sachen angezeigt. Und dazwischen drin waren irgendwelche Dance-Moves. Und ich dachte immer so, für mich war TikTok immer so, das kam von dieser Dancing Generation, die irgendwie so Dance-Videos hochladen und so. Aber eigentlich war der ganze Feed nur voll mit halbnackten Mädels. So. Und ich dachte mir so, why? Also was ist da los? Ich verstehe das einfach nicht. Und dann haben wir da echt so eine halbe Stunde irgendwie geguckt und irgendwie versucht, da irgendwas rauszukriegen, also im Sinne von Sachen, die wir halt wirklich cool finden. Und es war echt schwierig. Und irgendwann haben wir beide dann gesagt so, es ist irgendwie nichts für uns, und dann haben wir das wieder gelöscht, so. Und ich fand das irgendwie völlig absurd, weil alle Bands, mit denen ich arbeite und so, jeder ist ja auf TikTok. So, es ist ja mittlerweile auch ein Tool, was ja man auch für Musik benutzt und so weiter. Und deswegen fand ich es so krass, weil ich das überhaupt nicht verstehen konnte in dem Moment, als ich das gesehen habe, dass das dafür ein Tool sein könnte, weil ich nichts anderes gesehen habe, außer diese komischen Feeds von
das
Sachen.
Das ist halt genau das Ding. Das hatte ich am Anfang auch. Und dann fängst du an, irgendeine Band zu liken. So. Und dann verändert sich dein Feed halt aber auch wieder. Dann hast du nur noch 60% Frauen, dann likest du mehr Bands, dann hast du 30% Frauen, dann likest du mehr Bands, dann likest du ein paar Dachse und ein paar Füchse und so, ein paar Katzen. Und dann hast du noch 5% von diesen Mädels.
So. Als wenn man so eine Skala hätte, so eine nackte Frauenskala auf der Seite. So. Die halt einfach mit dem, was du halt likest, runtergeht.
Ja, das geht halt nicht komplett weg, weil dieser Algorithmus immer noch immer noch weiß, du bist ein Typ.
Ja, so, okay,
und als Typ stehst du hundertprozentig auf diese Frauen. Darum hast du die immer noch da drin. Safe. So.
Ja, ja.
Absolut. Ich muss aber auch sagen, dass ich Bands auf TikTok eher befremdlich finde, dass auch nie cool ist, was da irgendwie gemacht wird. Und ich auch immer sofort weitergehe. Also ich gucke mir das auch gar nicht an. Ja. Also ich habe bis jetzt noch von keiner Band irgendwas Cooles da gesehen.
Das ist aber, glaube ich, auch ein altersbedingtes Tool, weil wenn ich mich auf mit jungen Fall. KünstlerInnen unterhalte, gerade wenn es halt im Bereich Hip-Hop geht oder Female Hip-Hop, nämlich mal die Künstlerin Maribu, die halt ja nur über TikTok richtig gut funktioniert und auch einfach sagt, so ja, ich mache halt dreamy female-fronted Rap. Also ich kriege bestimmt auch die Fresse von Thomas Lingenstedt, der die managt, wenn ich es falsch sage. Aber und wenn ich mich mit anderen jungen KünstlerInnen unterhalte, die halt also gerade zwischen 20 und 25 sind, dann sagen sie ja, das ist unsere Form von Austausch. Wir können uns immer austauschen, wir können uns immer neue Sachen zeigen. Gerade auch etwas, was wir vielleicht irgendwie so befremdlich finden, wenn wir im Studio sind, dann auch mal die Community fragen, wie findet sie denn gerade diese Line? Und anhand der direkten Kommunikation etwas daran ändern, sozusagen die Menschen, die dir folgen, mit am Studioprozess teilhaben lassen.
Voll, ich finde, und dafür finde ich es auch ein total cooles Tool. Und ich meine, es ist ja auch völlig logisch. Ich meine, jeder oder jede Generation hat ihre Musik irgendwie auch, ne? Oder ihre Sachen, die sie irgendwie findet, so, die sie irgendwie cool finden, und auch diese ganzen Apps oder TikTok. Ich meine, es ist unsere Generation, die diese App benutzen. Und es ist ja auch völlig cool, dass man das dann nutzt für alle möglichen Formate oder Genres oder was auch immer so. Ne? Das ist ja auch total geil. Und das finde ich zum Beispiel auch super, dass man das dann auch so als Band irgendwie cool nutzen kann. Ich fand es nur halt übelst krass, dass wenn man da halt echt so sich zum ersten Mal anmeldet, dass es eigentlich für mich eher so ein
Porno-Ding ist.
Ja, oder genau. Und halt auch so ein, das ist erstmal das Gefühl, was du hast, ist erstmal so, okay, das ist einfach nichts, was ist das so? Ist nichts für mich so, ne?
Trash-TV.
Genau, richtig, richtig Trash-TV. Das ist das RTL der
RTL 2.
RTL 2 der App-Szene, so gefühlt, ne? Und ich meine, am Ende, klar, und es kommt dann auch am Ende direkt jetzt zu meinem nächsten Punkt so, für Bands oder für Künstler, Künstlerinnen ist das natürlich ein geiles Tool, aber das ist halt so krass, Alter, dass irgendwie, wenn du heutzutage eine Band bist, du bist zu 70 oder vielleicht sogar 80% Social Media Manager und zu 20% noch Künstler so. Und das finde ich krass, weil, also wenn du das wirklich alles mitnehmen willst und so, du musst diese ganzen Social Media Sachen machen, du musst die ganze Zeit Content createn und du musst die ganze Zeit diese Maschine füttern, was du ja auch gerade angesprochen hattest mit, dass du irgendwelche Bands dann irgendwelche Snippet-Videos machen und so weiter und so, ne? Und das ist ja irgendwie, klar, so funktioniert das halt, aber du musst da halt immer am Ball bleiben. Du musst die ganze Zeit Content liefern, musst du ja auch erstmal gestalten, du musst den recorden, du musst den filmen, du musst da irgendwas dazu schreiben, du musst Ideen haben dafür. Ich meine, am Ende ist das ein Fulltime-Job so, ne?
Wisst ihr, wer das gerade richtig gut macht von der alten Szene? Die Donuts. Also man muss kein Donuts-Fan sein, um zu sehen, dass die das richtig gut machen, weil auch all das, was die halt gerade wieder im Verkauf haben, wie ihre Shows halt gerade laufen und wie Ingo sich halt auch mit den Donuts an sich so, wie die sich halt auf Social Media positionieren und dass sie, sag mal so, auch wirklich jeden Quatsch mitmacht und manchmal auch denkt, naja, es sind halt die Donuts, die dürfen das. Ja. Aber trotzdem ist das, habe ich das Gefühl, dass sie zu den alten Bands gehören, die das halt einfach konkret irgendwie weiterführen und klar, immer ein Teil davon sind und irgendwie eine Sprache sprechen und auch dieses TikTok-Game, dass die es einfach, okay, alles klar, ja gut, dann machen wir das halt auch noch. So, die machen es gut.
Ja, aber die Donuts haben auch mit Sicherheit irgendjemanden, der das für die macht. Das machen die bestimmt nicht mehr selber. Das kann ich mir immer nicht vorstellen, weil die machen halt echt viel, auf jeden Fall.
Ja, aber der Großteil kommt von Ingo, der macht ja sonst nichts.
Ja, aber es heißt ja nicht, dass er das filmt. Das filmt ja wahrscheinlich jemand anderes. So, das meine ich damit. So, das filmt jemand anderes, das lädt auch jemand anderes hoch und das bearbeitet auch jemand anderes. Mhm. Das werden nicht die Donuts machen. So, aber ja, die machen das gut, da hast du vollkommen recht, absolut so, die machen das wirklich gut. Oder du machst es halt so wie Matzen und verarscht das ganze Ding. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt irgendwie Matzen gesehen habt, so, du darfst dir gerne eine Zigarette nehmen, wenn du möchtest.
Du guckst da schon so gierig drauf. Mach ruhig. Du willst auch noch ein drittes Bier haben?
Matzen haben das jetzt irgendwie so gemacht mit Insta und TikTok, dass sie sich halt spießige Klamotten angezogen haben, sich ins Wendland in ihre Hütte gesetzt haben und das Ganze halt komplett verarschen. Und das ist halt so ultra lustig gemacht. Ihr müsst das wirklich gucken. Das ist der absolute Wahnsinn. Und dann gibt's dann halt so Content-Gespräche und so ein Scheiß. Und die sitzen da mit so einem Polunder an und so. Das ist halt so ultra lustig. Das ist halt auch wieder geil. Das ganze Ding halt, ja, wir müssen das jetzt machen, aber wir verarschen das. Und ich glaube, die machen es tatsächlich noch selber. So sieht es zumindest aus. So.
Ne? Hey, voll. Also,
ne? Also das ist halt lustig.
Klar, ich meine, da gibt es ja wirklich auch, egal wie alt eine Band jetzt ist oder ich glaube da alle, die da, es gibt ja super viele Leute, die da einfach coole Ideen haben und dann ist es ja auch irgendwie ein cooles Tool, um das zu nutzen. So, ne? Im Endeffekt finde ich es halt krass, dass du heutzutage wirklich als Band oder als Künstler, Künstlerin, du musst einfach diesen Bereich drauf haben oder dir jemanden suchen.
Wenn du es machst, ja.
Genau, weil sonst, das ist halt krass, also sonst gefühlt kommst du halt nicht weit, also nur gefühlt so, ne? Aber
ja, klar. Jeder Manager sagt ja auch seiner Künstlerin, du musst Insta machen, du musst TikTok machen.
Richtig.
Und wenn du das nicht machst, dann holst du dir halt einen Creator, der es macht.
Genau, du musst halt bezahlen am Ende, so
logischerweise. Genau, und den zahlst du halt am Ende, klar.
Richtig. Logisch. Und bei Spotify ist es ja irgendwie so, die haben ja so, die stellen oft mal so neue Funktionen an verschiedenen so Gruppen zur Verfügung. Das kriegst du aber meistens auch gar nicht mit. Das ist dann einfach in deiner App, wird das irgendwie angezeigt. Und das war zum Beispiel vor 2 Jahren oder so, war das diese Canvas-Funktion, ne? Das nutzen wir, glaube ich, mittlerweile alle. Das ist diese Loop-Videos irgendwie, die dir angezeigt werden. Wenn du einen Song aufmachst, dann wird im Hintergrund so ein Loop-Video angezeigt.
Ja, genau.
Eigentlich schon total cool aus irgendwie auch so, ne? Und wenn du diesen Song zum Beispiel bei Instagram teilst in deiner Story, dann wird dieser Loop quasi auch im Hintergrund irgendwie angezeigt so. Und das war aber eine neue Funktion und die wurden nur so ein paar Leuten zur Verfügung gestellt halt. Der Algorithmus hat irgendwie entschieden, hey, bei dem testen wir es, bei der Person testen wir es mal und dies, das. Und dann war die Funktion bei mir zum Beispiel erstmal wieder weg. So, ne? Und jetzt ist es natürlich bei allen, weil jetzt ist es keine Beta- oder Alpha-Version mehr, sondern genau, es ist einfach so bei jedem so die Standardfunktion. Und jetzt gibt's gerade eine neue Entwicklung und ich folge immer so Tech-Blogs irgendwie, weil ich irgendwie, keine Ahnung, ich finde es immer interessant, was so bei irgendwelche Startups passiert und so, auch wenn mich das überhaupt nicht betrifft, so, aber ich finde es einfach irgendwie interessant, das zu lesen. Und da kam jetzt neulich so ein, eben wieder so ein Spoiler irgendwie hier, so ein, ich sag mal, so ein Alert auf meinem Handy, genau, wo dann hieß so, ey, Spotify, irgendwie neues UI-Design, so. Und ich so, okay, alles klar, schau ich mal an, so. Und jetzt wollen die, wer hätte es gedacht, so werden wie TikTok. Und mir wurde diese Funktion tatsächlich auch in dieser Woche freigeschalten und ich hatte für eine Woche die neue Spotify-Ansicht und es ist wirklich, also es gibt wie eine Timeline, also es ist wie TikTok oder Instagram, wo dann die Künstler, Künstlerinnen in diesem Loop-Video angezeigt wird, da kannst du auch selber irgendwie als Band irgendwie selber gestalten und so weiter, dann kannst du dann einen Song hinterlegen, du kannst aber zum Beispiel auch so ein Kurzvideo hinterlegen, dass du jetzt irgendwie der Daniel Hürtmann Band so irgendwie Selfie, hallo, ich bin Daniel, irgendwie, keine Ahnung, hier ist mein neuer Song, check ihn doch mal gerne aus. Und dann lass es quasi immer so im Loop und dann ist der Song dahinterlegt. Und dann kannst du halt innerhalb von Sekunden springst du quasi, also du swipest halt, also das ist halt absurd. Du swipest quasi zwischen Singles hin und her. Mhm. Und dir wird alles sofort angezeigt und du kannst sofort auch so ein Snippet von dem Song hören. Und es ist halt so super schnell einfach alles geworden. Und es ist jetzt noch nicht bei jedem aktiv. Bei mir ist es auch wieder weg zum Beispiel.
Zum
jetzt.
Glück ist es nicht aktiv, die ausrasten.
Aber das wird kommen. Also das ist einfach safe, dass Spotify wird diese, wahrscheinlich im Laufe des Jahres, wird diese UI umdesignen. Dann wird es so eine Art Musik-TikTok werden. Und das sind so Sachen, die
Die wurden mit mir nicht besprochen.
Und mit mir nicht besprochen.
Mir auch nicht.
Nee, aber das sind so, also da dreht sich bei mir einfach alles um so, ne? Das ist so, als ob das nicht schon schlimm genug wäre mit dem ganzen Streaming und ich meine, brauchen wir gar nicht drüber anfangen, was da mit Ausschüttung passiert und so weiter, aber so diese ganze Quantitätsmaschinerie, dieser New Friday Playlisten zum Beispiel, da ist ja auch, finde ich, auch schon so völlig absurd, einfach da jeden Freitag irgendwie diese Playlisten durchzuhören und am Ende ist einfach, man findet dann vielleicht mal 1-2 coole Songs, aber der Rest ist für mich zumindest, ist echt so, nee, Alter, was ist da los? Also man hört einfach wirklich so, dass Leute nur noch dafür produzieren, schnell zu releasen, immer wieder, also es ist ja auch ein Social Media Network geworden, und zwar ist der Content da halt Musik.
Ne?
Und nicht ein Kurzvideo.
Guckt so, die ganzen Hip-Hopper an, die ganzen Jungen.
Genau, und da kommt es ja auch her so. Und
genau.
Das ist ja so dieses Ding irgendwie, also ich glaube, diese ganze Playlisten-Geschichte, das ist ja so ein Spotify-Ding und das funktioniert ja auch gut, aber ich glaube, auch dieses ganze dass Leute noch Singles releasen, so, ne? Das ist ja so ein Ding, das kam irgendwie aus dem Hip-Hop-Bereich, so gefährliches Halbwissen irgendwie, nee, aber stimmt schon, ne, genau. Und für die ist das ja, funktioniert es auch super gut. Ich meine, du musst mal kurz nur so einen Produktionsaspekt irgendwie zu herzunehmen, aber Hip-Hop zu produzieren ist natürlich wesentlich einfacher, in Anführungszeichen, als ein Indie-Song oder eine Punk-Rock-Track oder eine Rockplatte oder einen Rock-Track zu produzieren. Der ganze Beat und so, das machst du alles im Rechner, das kannst du von überall aus machen, da brauchst du kein Studio dafür. Und das Einzige, was dann draufkommt, sind Vocals. Die kannst du im Endeffekt in jedem Hotelzimmer recorden, wenn du einigermaßen tote Kabine hast oder ein bisschen irgendwie, ne, irgendwie eine Matratze hinstellst oder sowas und einigermaßen gutes Mikrofon hinstellst. Und zack, ist der Track recorded, dann mischt es noch jemand, dann ist das Ding ready. So, ne? Das kannst du innerhalb von einem Wochenende eigentlich machen. Irgendwann haben natürlich dann diese ganzen anderen Genres auch gesagt oder auch Labels, Managements, whatever, die haben dann irgendwann auch gemeint, so ey, das machen die doch eigentlich voll geil, lass das doch mal bei uns auch so machen. Und das stört mich so ein bisschen, dass es wirklich, also auch die Anfragen, die ich bekomme und die Mixer, die ich mache, so, das ist wirklich, es ist teilweise so, ruft jemand an heute, ey, das muss morgen fertig sein, damit es am Freitag irgendwie in so eine New Friday Playlist rein kann. Da denke ich mir so, Alter, how irgendwie so, ne? Und es wird immer schlimmer, also es gibt auch wirklich noch Bands, die produzieren gerade nur noch Singles. Es gibt nicht mal einen Plan fürs Album und am Ende ist die Idee, ja, wenn wir dann so 10 Singles rausgehauen, dann machen wir halt
machen
ein
Album. Mhm.
Aber das klingt ja nicht nach einem Konzept, also es klingt ja auch nicht nach einer Platte, das klingt halt wie einzelne Songs auf einem Sampler. Und das finde ich halt leider echt eine scheiß Entwicklung so und das nervt mich krass und ja, und ich, also es kommt ja von diesem Hip-Hop-Bereich so irgendwie und da funktioniert es ganz gut.
Aber es ist ja auch schon im Pop so, also es gibt ja genau, auch große KünstlerInnen, die ich, also ich schätze Zoe Wees sehr,
ja.
Aber Zoe Wees ist irgendwie eine, also Deutschlands größte Künstlerin geworden im internationalen Bereich, sage ich jetzt halt mal so mit. Also
ja,
eine der
Fall.
Größten Künstlerinnen, die wir haben, mit 2 Songs. Oder eher gesagt, mit einem Song. Ohne, also das ist jetzt aber auch schon wieder 3 Jahre her.
Ja,
also ohne eine Platte am Start zu haben. Es fühlt sich so random an. Und manchmal habe ich das Gefühl so, also jetzt nach 3 Jahren interessiert es auch keiner mehr, wenn du jetzt keine Platte rausgebracht hast. Weil,
ja, nee, voll. Also ich es ist auch nicht, überhaupt nicht nicht böse gemeint oder so. Ich meine, wenn man das gut macht, das ist es ja auch völlig legitim so. Aber ich finde halt, ich meine, Zoe hat sich halt Zeit genommen. Die hat irgendwie dann ein paar coole Songs produziert und dann kamen die irgendwie raus oder in einem Abstand von immer 2-3 Wochen oder von einem halben Jahr oder so. Aber bei voll vielen Tracks, finde ich, hört man einfach, yo, das wurde jetzt einfach produziert, einfach schnell, damit das rein kann, damit ich wieder Content habe so, ne? Und dann kommt die nächste Single irgendwann und dann ist auch wieder, ja, wir produzieren irgendwie für den Spotify-Algorithmus, wir gucken halt, dass die ersten 30 Sekunden irgendwie total schon alles im Song irgendwie drinnen ist, damit derjenige, der diesen Snippet hört, auch sofort weiß, um was es geht. Und man merkt halt so, finde ich, wie Musik einfach so ein bisschen dazu getrimmt wird, für diesen Spotify-Algorithmus zu arbeiten. Und das finde ich irgendwie nicht so geil, weil ich meine, Musik ist halt irgendwie Kunst so und am Ende muss das irgendwie, muss man damit irgendwie eine Message ausdrücken, man muss irgendwie, man will damit ja irgendwie auch was sagen so. Und nicht bei allen, nicht falsch verstehen, aber im Großteil, finde ich, gibt's keine Message mehr. Oder nur sehr geringe und man hört einfach, dass es nur noch für diese Playlisten oder für diesen Algorithmus produziert wird so.
Ja, das ist halt aber, weil die Kids das genauso wollen. Die Kids haben, ich nenne sie es einfach mal Kids, die Generation hat einfach keine Aufmerksamkeitsspanne mehr. Das ist einfach das Ding. Die hören sich kein Album an, das kannst du vergessen. Das wird nicht
passieren. Ja, aber woher kommt's? Ne, das ist halt,
also ja, weil die halt gefüttert werden mit diesen
genau, Snippets. Genau, die
wachsen nicht, damit also nicht nur auf Spotify, halt auch auf TikTok, halt auch
überall.
Auf Instagram
und ja, so. Voll.
Die haben überhaupt keine Aufmerksamkeitsspanne mehr, sich ein Album reinzuziehen. Kein
Richtig.
Stück. Überhaupt nicht.
Ich habe mir ein Interview reingezogen. Von Gavin Rossdale von Bush und der mit einer Radioreporterin im Gespräch gewesen ist und sie fragt auch so, was vermisst du am meisten aus den 90ern? Und er meinte halt, ja, dass der Scheiß, den wir damals gemacht haben, Mainstream gewesen ist.
Mhm.
Also ja. das er meinte auch wirklich, dass es egal gewesen ist, ob jetzt der Song jetzt 4, 5 oder 6 Minuten lang gewesen ist, sondern es hat sich angefühlt, was wir gemacht haben, hatte in irgendeiner Form Inhalt und es war Mainstream und die Leute haben das gehört. Und
ja, das ist halt vor allem für dich gemacht, du hast die Musik erstmal in erster Linie für dich gemacht als der ausführende Künstler, ne? Also du schreibst den Song, weil du irgendwas ausdrücken willst, weil du irgendwie eine Idee hast und schreibst den erstmal und hoffst natürlich, dass das Leute geil finden, was natürlich im Endeffekt das ist, was man erreichen will. Aber man hat nicht darauf geachtet, dass der Song dann genau 3 Minuten lang ist, damit es im Radio gespielt wird oder dass es genau die ersten 30 Sekunden das beinhaltet, was Spotify will. So, man hat den Song einfach gemacht. So,
ja.
Das vermisse ich halt so.
Guck mal, Welcome to the Jungle. Ja. Wie lang ist der? Wie alt ist der? Wie lang ist der? Ist der sechs oder sieben Minuten? Sieben Minuten ist der, glaube ich. So alleine nur diesen Mega-Hit. 7 Minuten. Heutzutage wäre es halt
November
so.
November Rain, Don't Cry, alles von Guns N' Roses ist 7 Minuten lang.
Also, es hat damals hat nicht geschert. So. Höchstens halt bei MTV, die gesagt haben, spielen wir heute die lange oder die kurze Version.
Genau, da gab es nämlich eine normale Version und eine lange Version von den Songs.
Meine Frage wäre dann, warum regst du dich darüber auf? Weil normalerweise ich als junges Kid könnte jetzt auch sagen, ey Mann, ich habe keine Kohle und ich habe die Möglichkeit, durch all meine Apps und die, so wie ich jetzt gerade, also Musik aufzunehmen, ohne viel Geld zu bezahlen. So, und dann würde ich sagen, ja stimmt, du hast recht. Als wir damals ins Studio gegangen sind, war es halt der Plan, okay, du brauchst zwischen 15.000 und 20.000 Euro, um ein vernünftiges Album zu mixen und aufzunehmen und zu mixen und dass der Produzent halt auch noch irgendwie die Zeit über bezahlt wird, der dann halt irgendwie fast 24 Stunden am Tag sich die Band irgendwie um die Ohren schlagen lassen muss und so. Und ich meine, das ist ja auch einfach ein fettes, also das ist ja auch ein fettes Budget, was ja nicht jeder irgendwie so aus der Portokasse bezahlen kann.
Ja, voll. Also das meine ich auch gar nicht. Also die Entwicklung finde ich zum Beispiel eigentlich richtig geil, dass es heutzutage halt die Möglichkeiten gibt, dass jeder, der irgendwie kreativ ist, einfach was machen kann. Du kannst ja mit einem Laptop und einer Software irgendwie, du kannst dir komplette Songs bauen, so. Du kannst einfach kreativ sein, du kannst deine Ideen festhalten. Ey, die Demos, die ich mittlerweile geschickt bekomme von Bands, klingen halt so viel besser. Ich kann mir mal was drunter vorstellen, was die eigentlich damit meinen mit dem Song. Und früher war das halt so, ja, wir haben hier einmal ein Handy in den Proberaum gelegt irgendwie und du hörst halt nur Krach so, ne? Ich meine, allein schon die Entwicklung ist ja super geil, auch für die Bands, für die Künstler, Künstlerinnen selber so. Das ist einfach, sich besser zu hören, die Songs besser produzieren zu können, schon mal Demos zu machen, die schon besser klingen. Das ist ja super geil. Oder auch, dass Leute sich komplett selber im Rechner produzieren können, irgendwie auf der Couch oder unterwegs. Diese Möglichkeiten zu haben, das ist ja für die Kreativität, das ist ja super geil, so, ne? Das finde ich auch total super. Ich glaube, was mich eher so stört, ist halt einfach dieser Punkt, dass nur noch für diese Maschinerie im Endeffekt produziert oder für diesen Algorithmus und nicht mehr so richtig dieses, ey, wir nehmen uns mal Zeit für eine Platte. Muss ja nicht eine Platte sein, aber wir nehmen uns einfach mal Zeit für einen Song. Wir nehmen uns mal Zeit und überarbeiten das und releasen das eigentlich erstmal, wenn wir eigentlich 100% safe damit sind. Und so, was ich zum Beispiel eine coole Arbeitsweise finde, ist einfach, ey, okay, lass das gerne machen, dass man Singles release, so alle 2 Wochen. Ist ja auch völlig legitim, aber lass doch erstmal irgendwie die, jetzt kommen wir zu dem ominösen Wort, lass doch die Platte fertig machen. Und wenn alles fertig ist, dann könnt ihr noch einen Release-Plan machen und dann könnt ihr die Songs releasen. So, und meinetwegen in einem halben Jahr Abstand und am Ende ist es halt eine fertige Platte mit 10 Songs. Ich finde es so krass, dass Leute einfach nur noch so für diesen Moment irgendwie produzieren oder Songs schreiben. So, ey, wir machen jetzt was und dann kommt das nächste oder in 2 Wochen direkt raus. Und dann machen wir nochmal den nächsten Song, dann machen wir mal nochmal einen und dann kommt der wieder 3-4 Wochen später raus. Und das macht natürlich nicht jeder, aber ich merke das gerade, dass es sich total häuft, dass so gearbeitet wird. Und ich finde es so ein bisschen, also für mich ist es echt so Gift ein bisschen für die Kreativität irgendwie, aber.
Geht's da bei dir auch ums Geld? Also,
nee, gar nicht.
Geht's da bei dir auch ums Geld? Hast du Angst, dass auch jetzt gerade im Zuge der künstlichen Intelligenzen, die jetzt so unterwegs sind und diese, was, wo wir noch in den Kinderschuhen stecken, aber wenn man halt schon teilweise Videos gesehen haben, wie die halt mit Stimmen, wie die mit Musik halt arbeiten, klar, dass man schon denkt, so 5, 6, 7, 8 Jahre.
Ey, es gibt jetzt schon super viele AI-Tools, auch für die Produktion so, ne? Das ist ja echt krass, was es gibt.
Diese Person trifft keinen einzigen Ton.
Das sowieso, das gibt's ja schon länger, ne? Aber so auch Tools, die dir halt irgendwie helfen, Songs zu mixen oder zu mastern mit künstlicher Intelligenz, so die analysieren quasi dein Audio-File und dann sagst du halt, ey, das ist Genre Rock und dann machen die so ein paar Frequenzanpassungen, ein paar Dynamikanpassungen und so, und dann klingt das irgendwie halt in Anführungszeichen fett. So, aber das gibt's alles schon, ne? Es gibt auch mittlerweile irgendwelche Tools, die dir beim Songwriting helfen, die sagen irgendwie, okay, ich will einen Song, der ist happy, schlägt dir irgendwie verschiedene Chordfolgen vor, verschiedene Grundtöne und dann sagst du einfach nur, vielleicht der klingt ein bisschen besser, der klingt ein bisschen besser und dann macht er dir im Endeffekt so einen kompletten Vorschlag schon von passenden Übergängen, Chords, Grundtönen, whatever so. Und das sehe ich zum Beispiel eher so als Hilfe für die Kreativität, so blöd gesagt, ne? So, das ist einfach so, ey, vielleicht hast du eine Schreibblockade oder keine Ahnung was. Lass doch mal so ein Tool probieren und vielleicht kommt dann auf einmal eine coole Idee zusammen und dann kannst du ja da irgendein Snippet nehmen und irgendwas adaptieren. Ich meine, früher beim Hip-Hop haben die das ja auch nicht anders gemacht. Die haben sich Samples geholt von Jazzplatten oder von irgendwelchen alten Recordings und haben daraus halt gesampelt, aus diesen Abschnitten, haben daraus irgendwelche Beats gebaut. So, ne? Das ist ja auch einfach nur eine Hilfe zur Kreativität aus schon existierenden Aufnahmen oder Songs. Aber zu deiner eigentlichen Frage zurück, ich habe nicht so Angst, glaube ich, in meinem Job, dass künstliche Intelligenz uns ersetzt, sage ich jetzt mal. Also in gewisser Weise passiert das ja jetzt auch schon. Aber ich glaube eher, dass Leute, die einfach Bock haben, Mucke zu machen, Leute, die wissen, was am Ende eine komplette Produktion, was das mit einem macht und wie viel, was man da alles erreichen kann und wie viel Zeit das auch braucht und so, und dass das so ein Prozess irgendwie ist, die wissen es auch wertzuschätzen. Und ich glaube jetzt nicht, dass irgendeine AI einen Produzenten, einen Mixer oder irgendwas 100% ersetzen würde. Also zum jetzigen Zeitpunkt zumindest. Hören wir uns das Ganze nochmal in 20 Jahren an. Ich habe da nicht so viel Angst davor irgendwie, weil ich denke einfach, das hat immer einen Wert und es hat immer eine Berechtigung, irgendwie auch jemanden dabei zu haben, der eine Meinung zu was hat, mit dem man auch über Sachen redet, so, weißt du? Es ist ja nicht nur so, dass du dann über die Musik redest, sondern du redest ja auch über, hey, was ist dein Lieblingsbuch, was ist dein Lieblingsfilm? Und anhand dessen entscheidest du ja auch, okay, der Typ tickt so oder die Person tickt so irgendwie, ja geil, wir haben irgendwie den gleichen Vibe so, und dann hast du ja auch andere Ideen, sowas. Also meiner Meinung nach kann sowas, eine künstliche Intelligenz irgendwie auch nicht unbedingt in so vielen Facetten irgendwie abbilden und Entscheidungen darauf treffen, so, weißt du?
Ich glaube, es liegt so ein bisschen im Vertrauen.
Voll.
Dass auf der anderen Seite jemand da ist, der dich kritisieren darf und auch mal sagen kann, du, das, wie du singst und was da halt rüberkommt, ist halt
voll
nix. Geh mal ein Zigarettchen rauchen, dann trinkst du noch ein schönes richtig Bier, dann reden wir nochmal und dann gehst du nochmal rein und probierst das Ganze nochmal.
Ja, das ist so tief auch alles am Ende, ne? Und so viele verschiedene Aspekte, die dazu führen irgendwie, warum man jetzt diesen Song so geschrieben hat. Und das sind ja so viel Mikrokosmos irgendwie, der da mitspielt, wo ich einfach denke, dass es super wichtig ist, dass man da mit Leuten einfach redet und dass Menschen reden und man sich nicht darauf verlässt, dass eine künstliche Intelligenz dir vorgibt, was du zu tun hast irgendwie. Also es mag sicherlich für manche Musikrichtungen, Genres oder Art von Songwritings funktionieren, aber für das, was ich mache, funktioniert das nicht.
Apropos Sachen vorgeben. Ich habe 12 niedliche Fragen, die kannst du einfach so aus der Hüfte heraus beantworten für das kleine Interview für zwischendurch. Wenn Herr Hüttmann eine Frage beantworten möchte, schreit er einfach ich.
Das kleine Interview für zwischendurch.
Dieser Band würde ich gerne meinen Produzentenstempel aufdrücken.
The 1975.
Ein fantastischer Song, der aber hundsmiserabel produziert ist.
Alles von den alten Muff Pottern.
So. Oh, auch die Captain Planet.
Wie aus einer Blechtrommel.
Mit einem Mikrofon aufgenommen im Proberaum.
Trotzdem geiles Album, aber naja.
Daniel hat schon beantwortet, nächste Frage.
3 typische Sätze von MusikerInnen, bei denen ich die Augen verdrehe, mir aber trotzdem nichts anmerken lasse.
3 typische Sätze?
Ja.
Boah, Alter, Daniel, hast du eine Idee?
Ich weiß eins von unserem Produzenten, der geht dann tierisch auf die Barrikaden, wenn er sagt, na, ich fühl's halt gerade nicht.
Oder so dieses typische, ja ey, das war schon ein guter Take, lass mal noch einen machen.
Zur Sicherheit.
Zur Sicherheit, genau, so dieses diplomatische, okay, das war eigentlich nicht geil, aber ich will ja auch nicht den Vibe kaputt machen. Ja, stimmt.
Was der auch mal ganz lieb sagt, so, cool, jetzt haben wir schon mal eingespielt und jetzt machen wir den richtig.
So.
Ein Lehrer oder eine Lehrerin, von der ich heute immer noch gerne erzähle.
Also so schulbezogen jetzt oder was? Also tatsächlich meine Deutschlehrerin, aber das ist ewig her und ich erzähle eigentlich nicht viel drüber, aber manchmal denke ich da oft dran.
Warum?
Ach, weil die irgendwie ganz cool war. Die hat irgendwie gecheckt, dass ich nicht so der typische konservative Schulgänger bin und irgendwie halt lerne, um danach irgendein Studium zu machen, sondern die hat einfach gecheckt, dass ich irgendwie ein bisschen anders tick und das irgendwie halt dementsprechend auch im Unterricht eingebunden hat oder wie sie mit mir agiert quasi. Und das war eher so ein bisschen Waldorfschule-mäßig, dann blöd gesagt. Ich habe dann gefühlt so eine kleine Sonderbehandlung bekommen. Und es war einfach super interessant, auch was man für sich so erzählt hat irgendwie und wie man das so mit deutscher Sprache und diesem ganzen Germanistik-Shit irgendwie halt verbindet. Und das fand ich irgendwie ganz cool. Aber da erzähle ich nicht drüber, aber ich denke da oft dran. Das finde ich irgendwie ganz schön.
Mein erstes Haustier hieß ... und konnte folgende Tricks.
Ja, ich hatte nie ein Haustier tatsächlich.
Oh.
Konnte auch nie irgendwelche Tricks.
Gisela konnte gar nichts.
Wer oder was war Gisela?
Eine Katze.
Oh.
Die hat eine Katze gehabt, die Gisela hieß.
Ich bin allergisch auf Katzen, deswegen geht es leider nicht.
Die konnte nichts. Die hat mal, ihr kennt doch von den gelben Säcken, da sind doch, also die alten gelben Säcke sind doch oben so rote Bänder dran gewesen, dass man die zumachen konnte.
Ja.
Den hat die mal, die hat mal so ein Band gefressen, so ein halbes, so, und das ist dann Stück für Stück aus ihrem Hinterteil so rausgekommen. Das ist kein Scherz. Und man durfte natürlich nicht dran ziehen, ne, weil dann hätt's ja.
Ach, vorne und hinten.
Ja, jetzt vorne gefressen, ja, komplett, und das verdaut, kam hinten wieder raus, ja, und immer, und halt immer nur so ein Stück, so, und das muss ich immer, Alter, abschneiden.
Das ist das absurd.
Gisela.
Scheiße. Ja, Gisela. Ruhe und Frieden.
Geil.
Ich habe Angst vor der Zukunft.
Ja, also natürlich, irgendwie hat, glaube ich, jeder hat so ein bisschen Angst vor der Zukunft. Man schwelgt ja auch immer gern so ein bisschen in Nostalgie, finde ich. Das ist eher das Problem, glaube ich. Ich glaube, man hat nicht Angst vor der Zukunft. Ich glaube, man ist eher so nostalgisch unterwegs und deswegen hat man Angst vor der Zukunft, weil man immer denkt, dass früher alles besser war.
Gehst du jetzt ins Studio und produzierst ein 80er-Jahre-Album oder was?
So.
Zu diesem Song spiele ich immer noch Luftgitarre.
Alle Songs, die ich... die mich kicken und ich im Studio laut aufdrehe.
Ist das so?
Ja, voll. Verstehe ich immer. Oder eher Airdrums, weil ich bin ja eigentlich ein Schlagzeuger. Also ich spiele auch Gitarre, aber ich eigentlich bin ich Schlagzeuger. Und ich spiele immer, auch am Küchentisch daheim, oder am Esstisch daheim so. Meine Freundin ist immer, die rastet immer komplett aus, weil wir essen irgendwie abends zusammen und ich spiele einfach nur Luftschlagzeug, so völlig random. Und dann fragt sie mich immer, ob ich ADHS habe oder ob ich schon mal mich testen habe lassen, ob ich ADHS habe. So, das ist auf jeden Fall der Klassiker.
Mein allererstes Gitarrenalbum.
Also ich hatte früher immer die Platten von Genesis von meinem Dad, das ist ja auch irgendwie Gitarrenmusik. Und mein erstes gekauftes Album mit Gitarre, ich glaube, es war Korn Untouchables. 2002 oder 2003 war das.
So jung bist du also noch.
Tja, kannst du mal sehen.
Boxershorts im Sommer, weit, eng oder keine?
Immer eng.
Weit. Obwohl, nee.
Keine.
So eine Mischung aus weit. Oben sollte es eng sein und an den Beinen etwas weiter.
Wie sehen die denn aus?
Naja, es soll oben halt nicht schlabbern, so meine ich das. Wenn du die anziehst, dass es oben halt ist,
das sollte man aber erwarten bei
naja, es großen halt, allgemein, oder? Ja, aber es gibt halt auch so Boxershorts, die schlimmen so ein bisschen.
Beende diesen Satz. Wenn du dir schon das Panzerband ausleihst,
dann bring es auch zurück.
Dann bring es verfickt nochmal zurück.
Panzerband.
Panzerband ist auch geil, ne?
Wow. Gaffer. Bist du eher so ein Techniker-Dude, der Panzerband immer dabei hat, weil das irgendwie immer irgendwo liegt? Oder bist du jemand, der gerne mal was kauft und sich dann darüber aufregt, dass es dann weg ist?
Ja, genau. Ich bin auf jeden Fall die Person, die immer alles hat. So, ich habe so ein schönes Toolcase auch, da ist alles drin. Das sind Bänder in allen möglichen Farbschilouetten und Spektren und natürlich auch Panzertape oder Gaffer. Aber am Ende irgendeiner Tour ist es meistens weg.
Es ist und, wirklich, es ist ja zum Kotzen, oder?
Das Krasseste ist, pass auf, ich war mal auf einer Tour und ich habe dieses Case habe ich ja meistens irgendwie so neben meinem ganzen Stuff irgendwie stehen. Das ist dann immer den ganzen Tag auch offen, weil ich musste ja auch die ganze Zeit ran. Da sind Mikrofone drin, da ist alles Mögliche drin so. Auch diese ganzen farbigen Bänder natürlich. Und dann will ich es irgendwie wegpacken und merke aber so, hey, wo sind eigentlich meine ganzen farbigen Bänder hin? Dann frage ich so in der Crew rum. Ja, und dann hat irgendwie so die Merch-Leute, die haben ihre Tapes vergessen und haben mit diesem, das Zeug ist ja ultra teuer, dieses Taser-Tape, ne, das kostet irgendwie, glaube ich, 30 Euro die Rolle oder so, haben damit einfach die kompletten Shirts und alles Mögliche mit halt jeweils irgendwie 5 verschiedenen Bändern an diese Merch-Wand geklebt und hab am Ende so eine Rolle zurückbekommen, wo dann noch so 5 Millimeter drauf war und ich so, okay, danke, Alter, und genau so ist es.
Ein Satz meiner Eltern, der mich auch heute immer noch triggert.
Alexander, wenn sie mich beim vollen Namen nennen. Ich hasse es. Ich hasse es so sehr.
Schönheitsoperation. Das Teil kommt weg oder das kommt dazu?
Das kommt dazu, oder?
Also, die Frage war eher gestellt, würdest du, also wenn du die Möglichkeit hättest, wenn du jetzt einen Gutschein gewonnen hättest, keine Ahnung.
Ich für mich selbst.
Du für dich selbst. Was würdest du an mir machen lassen?
Was ich an mir machen lassen würde?
Boah. Bauch weg.
So, genau. Bierbauch weg.
Fertig, Bauch weg.
Ehrlich?
Ja, klar.
Wegsaugen lassen.
Also ich glaube, ich weiß ja nicht, wie teuer so es ist, aber hätte ich die Kohle dafür, ich würde es sofort machen.
Teuer.
Ich würde sofort machen.
Lippen aufspritzen.
Nee, Bauch weg auf jeden Fall.
Ich würde mir die Schlupflieder?
Schlupflieder
würde ich mir machen lassen.
Was ist das?
Die Schlupflieder sind, guck mal hier, da haben wir ein Auge.
So, diese.
Ja, ich ziehe hier so runter und das bleibt jetzt auch erstmal so kleben. Ja. Also vor ungefähr 20 Jahren ist das so wie so eine Feder nach oben gesprungen.
Das ist dann so ein Altersding, oder?
Ja. Ein Teil meiner Familie ist jetzt gerade im Krankenhaus gewesen und hat sich die wegmachen lassen.
Okay.
Weil die Person schon ein bisschen älter gewesen ist. Und das wird dann, wenn du so, glaube ich, sehbeeinträchtigt bist, irgendwie so im Klein 30 oder 40%, dann kannst du das bezahlen lassen von der Versicherung.
Okay.
Ich muss noch ein bisschen warten. Aber das finde ich, ich habe die Ich habe die Schlupflieder meiner Eltern. Jetzt schon.
Oh nee, ich weiß, was ich machen lassen würde.
Na?
Ich würde eine Haartransplantation machen.
Oh. Hast du auch Probleme mit dem Haaransatz?
Ja, klar.
Ja, klar, sagt er.
Er existiert einfach Gefühl, also was heißt Gefühl, er ist einfach nicht mehr da.
So. Witz, ich möchte es gerne mal, da sehen die ZuhörerInnen ja nicht. Ach, so siehst du da unter aus. Ach, krass.
Du musst es genauso machen wie Hauke.
Ich wollte gerade sagen, wie bei Hauke. Ja, ich
so kurz abrasieren.
Durch die letzten Shows, wo ich unterwegs war, ich habe keine Zeit zum Friseur zu gehen, aber sonst schaue ich genauso aus wie du.
Mhm. Wann ist das passiert? Mit 25, 26?
Ja, schon, also 22 oder so.
Oh. Das ist ein schreckliches Gefühl gewesen. Das ist schlimm, ne? Das erste Mal habe ich das auf einem Foto gesehen. So ein Foto, früher habe ich noch Keyboard gespielt. Keyboard, ein geiles Tyros Yamaha Keyboard auf der Bühne. Und dann stand ich da so mit meinen Emo-Klamotten über dem Keyboard gebeugt und meine langen Haare hingen dann so runter. Und es war nur so ein Bild, irgendwie, keine Ahnung. So
alles rübergekämmt.
Alles rübergekämmt. Deichband 2005 oder 2006. Und dann hat meine Freundin auch gesagt, ich glaube, es wird Zeit.
Ja. Scheiße.
Und seitdem sind die... Seitdem werden sie immer kürzer und sind abrasiert. Aber ich, je älter ich werde, desto mehr komme ich damit klar. Und Haartransplantationen kosten ja auch irgendwie.
Ja, und vor allem, ich sehe einfach diesen Sinn bei Schönheitsoperationen irgendwie nicht. Wenn es halt nicht unbedingt nötig ist, also weißt du, wenn du irgendeine Verbrennung hast oder so, ist es ja völlig legitim.
Weil dich unwohl fühlst.
Genau, dich unwohl fühlst, auch total legitim. Aber wenn du, also ich fühle mich jetzt nicht so unwohl, würde ich sagen, dass ich das in Erwägung ziehen würde, also einen Eingriff auch, also weißt du so, ne, du gehst dann ja auch zum Arzt, es kostet Geld, dann wirst du da irgendwie, kriegst eine Infusion, dann wirst du da ins, wie sagt man?
Koma versetzt?
Ins Koma.
Versetzt.
Ja, Narkose. Ja, Narkose halt, genau.
Und Koma, also, Narkose.
Das ist ja wie eine OP. Und ich meine, wer hat denn freiwillig Bock, ins Krankenhaus oder zum Arzt zu gehen, so.
Ich schon. Also ich stehe total auf diesen Moment, wenn ich die Spritze da reingejagt bekomme und der Arzt sagt, zählen Sie mal bis drei und du sagst eins, bumm, weg. Und dann aufzuwachen und völlig verballert zu sein, was ich alles schon für Sachen gesehen habe, wo ich aufgewacht bin aus einer Narkose. Holla die Waldfee, ey.
Ey, aber geil, dass du es auch cool findest, weil das ist auch einer meiner Kings. Ja, so, ey,
ich stehe da total drauf. Ich habe zwar Angst vor der OP, weil ich immer so dieses habe, so wache ich wieder auf, deshalb glaube ich wahrscheinlich
Ja, voll.
Aber ich stehe so hart auf die Scheißegal-Pille vorher. Die finde ich schon geil, weil die macht mich schon so,
hey,
gib mir alles, was ihr habt. Und dann kommen halt die Narkose rein und dann so zählen sie mal bis drei und ich komme bis eins und bin dann weg und dann wache ich auf und sehe halt keine Ahnung, was für Sachen. Feier ich total.
Und eine Veränderung.
Ja, total geil.
So, wir haben eine Playlist auf deinem besten Freund Spotify. eine Playlist, die wir immer befüttern. Aber die ist eigentlich eher für unsere HörerInnen und auch für uns selbst, damit wir wissen, was für einen coolen, geilen Trash wir gehört haben. Wenn du möchtest, kannst du ein bis zwei Songs da drauf packen. Oder drei. Daniel Hüttmann hat bestimmt auch total viele tolle Songs.
Ja, ich hab drei. Ich möchte einmal von Taking Back Sunday, Cute Without a E, hören, aber...
Du bist wieder im Taking Back Sunday, Fieber. Ich hab das Neues gehört, als ich hier reingekommen bin. Da hast du wieder Taking Back Sunday gehört.
Und das muss aber bitte live from Orsenanz New York sein. Das ist so ein Halbakustik-Ding. Das ist ultra geil, das ist eine saugeile Version. Dann wünsche ich mir von Summer M die neue Single Something. Die haben im Übrigen auch schon vier Singles rausgebracht von ihrem neuen Album, bis das dann kommt. Aber wenigstens kommen die Singles von ihrem Album. Und Muff Potter haben einen neuen Song und machen ein neues Album. Und der Song ist richtig gut. Ich glaube, dass die sich gedacht haben, dieses Arti-Album, ob das so eine gute Idee war, ich weiß nicht. Lass uns mal so ein bisschen zurück zu den Wurzeln gehen. Das finden unsere Leute bestimmt total gut. Ja, das finden wir total gut. Und der Song heißt Beach Bar. Und der ist wirklich großartig. Und ich hoffe, dass das Album geil wird.
Gut, dann bin ich jetzt und sage, ich habe jetzt im Sommer wieder einen weiteren King für mich entdeckt, und zwar, ich gehe wieder gerne zum Flohmarkt. Mhm. Ich gehe jetzt jede Woche gerne zum Flohmarkt, trinke ein kleines Bierchen dabei, versuche mit den Leuten zu sprechen und möchte
ja, eine Hipster gute halt, ne?
Ach Quatsch, denn nicht mit der Hipster. Das hat doch nichts mit Hipster zu tun, wenn man auf den Flohmarkt geht.
Ich gehe samstags morgens um 8 Uhr mit dem Bier auf den Flohmarkt gehen, ist Hipster.
Du hast einen
Hut auf, du bist bei TikTok, du bist raus, Alter. Du bist
ein auf gar keinen Fall. Ich bin schon mit meiner Oma halt damals.
Ja, das da war ist ja auch cool.
War ich 6 Uhr und hat meine Oma halt Bier getrunken, hatte einen Hut auf. Ich habe sie auch nicht als Hipster tituliert. Ich finde es auf jeden Fall gut. Und das gibt halt von Deichkind, der Flohmarkt ruft.
Sehr guter Song im Übrigen. Geil. Sehr guter Song. Ganz kurz, haben wir irgendwas von Team Scheiße auf unserer Spotify-Liste?
Machen wir nicht. Machen wir F.A.
Hä?
Ein neuer Song, F.A.
Von Team Scheiße.
Ja.
Ja, packen wir bitte drauf. Weil, siehste. Ey, hört euch Team Scheiße an. Es ist beste Band der Welt.
Ja, ich glaube, ich fall so ein bisschen raus jetzt hier mit meinem Song. Ist doch egal, was ich.
Völlig, du kannst draufpacken, was du willst.
Alter, ich bin ja riesen dieses Rehbert-Fan.
Oh ja.
Und der hat eine neue Platte rausgebracht und ich habe das überhaupt nicht mitbekommen, so gefühlt. Und hab mir die heute zum ersten Mal reingezogen. Und also die Platte ist für mich so ein kleiner Grower. Mhm. Beim ersten Mal dachte ich mir so, letzte Platte war halt krank. Also ich dachte mir so, Digga, was geht eigentlich ab? Und einmal durchgehört und dann waren so 3-4 Songs dabei irgendwie, dann habe ich so Kabel gelötet heute im Studio irgendwie, habe die ganze Zeit die Platte auf Repeat gehabt und beim dritten Mal war so, Alter, okay, krass, geil. Und dann wünsche ich mir jetzt hier einfach mal den letzten Song, der heißt Ende 17, der ist super ruhig, aber ich finde den geil und der hat eine geile Message und das ist so ein bisschen so eine Hamburg, so ein Film, der in deinem Kopf abspielt, wenn du den Song hörst und du kennst die Orte und alles und das ist echt, finde es fantastisch.
Ist ein wahnsinnig tolles Album. Ich habe genau das gleiche gehabt, was du gehabt hast. Einmal angehört und so, 3-4 Songs sind cool. Mal gucken. Und dann halt wirklich noch ein paar Mal gehört und ein paar Mal gehört. Voll. Und irgendwann so hat es Klick gemacht und dann hast du das ganze Album verstanden und dann war es geil. Dann war es einfach nur mega. Voll.
Cool. Ja. Dann gibt es jetzt zum Schluss noch mal eine kleine Fiete-Frage. Das Ding ist, ich muss die jetzt raushauen, sonst kriege ich von Fiete auf die Fresse, weil Fiete schon, glaube ich, vor 4 Wochen die Fragen geschickt hat und ich noch nicht geschafft habe, eine einzubauen. Deshalb gibt es jetzt noch mal eine Frage von Fiete, die wir relativ schnell beantworten, beziehungsweise nicht ich, sondern unser Gast. Fiete
Frage. Du Hauke, warum gibt es eigentlich Karneval?
Damit die in Köln saufen können.
Ja. Das habe ich jetzt auch gesagt.
Also Kind ist 8.
Es gibt,
ich weiß, warum es das gibt.
Oh, es gibt einfach echt keine Berechtigung, warum es das geben müsste, Alter. Aber
ich glaube, es hat irgendwas mit dem die bösen Geister vertreiben zu tun. Ist das nicht so?
Ja, das war es vielleicht mal.
Ja, Alter. Nee. Aber der Ursprung war doch, dass man die bösen Geister im neuen Jahr vertreiben wollte. Also zum neuen Jahr hin war das. Ist das nicht so gewesen? Ja, ich glaube, irgendwie
sowas war das mal.
War das nicht das mit Karneval?
Wird in Franken kein Karneval gefeiert?
Ich glaube, überall wird Karneval gefeiert. Also doch, ist schon so ein Ding irgendwie, aber es gibt ja auch so Karnevalvereine. Also in Bayern gibt es wirklich so Karnevalsvereine. Ja. Ich glaube, wahrscheinlich gibt es überall. Überall, so.
Ja.
Aber ich habe das einfach nie verstanden. Ich habe es genauso wenig verstanden wie Schützenvereine, aber das ist einfach so. Nee, Alter, wenn ich das nur sehe, wenn ich nur diese Rufe höre und diese Leute und diese Züge, Alter, da dreht sich bei mir einfach alles komplett um. Boah, das ist so wie die Wiesen in München. Das ist einfach so, ich finde einfach kein Wort dafür. Das ist einfach so Ballermann, keine Ahnung, Alter, das ist so.
Ballermann mit Verkleidung.
Ja, nee, schlimmer. Es gibt kein Wort dafür. Das ist so wie Leute, die auf die Reeperbahn gehen zum Feiern. also, weißt du, was ich meine? So, ihr wisst, was ich meine. So, deswegen, ja.
Gut, also der Karneval ist so gesehen die 5. Jahreszeit und die Erwachsenen haben sich gedacht, zur 5. Jahreszeit möchten wir uns auch gerne lustige Verkleidung anziehen und ein bisschen witzig sein und dann trinken wir vielleicht auch das ein oder andere alkoholische Getränk halt mehr. Viele Sachen sind erlaubt, wie zum Beispiel eine andere Person knutschen, obwohl man mit einer völlig anderen verheiratet ist und so. Solche Sachen sind ja, im Karneval ist halt immer viel erlaubt, Fiete. Und ich glaube, Erwachsenen suchen sich immer einen Ort und eine Zeit, wo sie halt Sachen machen wollen und dürfen, die sie halt normalerweise nicht machen dürfen.
Aber ich glaube, es hat auch was mit diesen bösen Geistern zu tun. Also ohne Witz jetzt. Also das ist jetzt, ne?
Ich hätte es auch schon mal gehört.
Ja, das sollten wir nochmal googeln für die nächste Folge.
Ja, machen wir so, Karneval ist vorbei.
Ja, aber trotzdem. Dann.
Das
interessiert mich jetzt ja selber.
Der böse Geist aus dem Kölsch. Das Bier, das keiner trinken will. Alex, ich hoffe, es war dir angenehm, hier bei uns zu sitzen. Super
cool, danke, dass ich hier sein durfte.
Danke. Vielen Dank für das Bier. Vielen Dank für den Fisch. Daniel, wie geht's dir? Ist es okay für dich gerade oder musst du jetzt sofort ins Bett?
Nee, ich geh jetzt ins Bett.
Ja,
du setz hast mich jetzt ins Auto und weil mein Bauch dreht gerade völlig durch und mein Kopf auch.
Ich bin
aber ich gut
ganz, ganz, ganz stolz auf dich, dass du das so gut gemacht hast.
Oder? Heute. Ich musste mich zwar zusammenreißen, aber ich habe
kein einziges unwohles Gefühl gehabt, dass sich unser Gast in irgendeiner Form von dir bedrängt fühlt.
Dankeschön. Ich habe mich wirklich sehr zurückgezogen.
Und das zeugt von hoher menschlicher Intelligenz. Und hiermit
kotzt Daniel ins Mikro und dann sehen wir uns nächste Woche.
Alles klar, guckt euch John Wick im Kino an, es ist der Wahnsinn. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Und hier noch ein kleiner Nachtrag zu unserer Astrakulada Playlist. Der neue Muff Potter Song ist auf einer Split-EP mit Hot Water Musik und wird nicht auf irgendeinem neuen Album von Muff Potter erscheinen. Mein Fehler, sorry, kein neues Muff Potter Album erstmal, nur eine Split-EP mit Hot Water Musik und da ist der Song Beach Bar drauf.